die Botschaft, dass Gott ein Vater ist, der seine Menschen liebt. Die Botschaft, dass dieser Vater eigentlich nur einen Wunsch hat, nur eine Sehnsucht hat, nämlich mit seinen geliebten Kindern in einer Beziehung zu sein. Sie von Herz zu spüren, zu kennen, in Kommunikation zu sein. Und seinen ewigen Plan, den er schon immer hatte, in unsere Herzen hineinzulegen, damit wir uns entfalten können, dass die Fülle des Potenzials ausschöpfen können, das in unsere Leben hineingelegt wurde, das er in unsere Leben hineingelegt hat. Das ist sein Wunsch und seine Absicht. Und ich glaube, es ist nicht so schwierig, das zu verstehen. Aber wir haben ganz viel Religion um das Christentum herum gebaut, insbesondere in Europa. Unsere ganze kirchliche Geschichte ist beladen, auch negativ beladen, mit wo Kirche Macht ausgeübt hat, unterdrückt hat, auch ganz viele Dinge gemacht hat, die biblisch nicht zu begründen sind. Und ich glaube, es ist Zeit, eben Gemeinde wieder als das einer Welt vorzustellen, wozu sie Gott eigentlich von Anfang an schon gedacht hat, nämlich als seine Familie. Nicht als eine religiöse Institution, sondern als seine Söhne und Töchter, die ihn kennen und ihn widerspiegeln, sein Herz kennen. Das ist die Absicht Gottes, und das war übrigens auch die Absicht unserer Konferenz von letzter Woche. Und Tamu, einer unserer Referenten, der spricht ja auch von einer apostolischen Reformation. Und es ist jetzt dann, in einem Jahr ist das diese 500-Jahr-Feier der Reformation, also es ist 500 Jahre her seit Martin Luther diese 95 Thesen an diese Kirchentür genagelt hat und auf Missstände, auf Dinge aufmerksam gemacht hat, die in der Kirche sind, die eigentlich da nicht hingehören. Und diese apostolische Reformation heute hat eigentlich genau das gleiche Anliegen, nochmal zu sagen, da gibt es Dinge, die gehören nicht dahin. Auch in unseren freikirchlichen Gemeinden gibt es Dinge, die gehören nicht dahin. Und wieder zu neu zu betonen, was sind denn die Werte des Reiches Gottes? Was ist die Absicht Gottes, dass er seine Gemeinde in diese Welt gestellt hat? Und dass das wieder neu aufleuchtet. Und wir haben das schon sehr gut in den Zeugnissen, in den Berichten gehört. Es geht wirklich darum, dass Gott eine Familie hat. Und dass man in dieser Familie zusammenhält, zusammensteht, aber sich auch gemeinsam zusammen aufbaut, aneinander reibt, aneinander schleift. Genauso wie Jesus mit seinen 12 Jüngern unterwegs war, Leben geteilt hat. Nicht einmal pro Woche sie zu einem Sonntagmorgen-Gottesdienst eingeladen hat und sie dann angepredigt hat eine Stunde lang. Sondern hat Leben geteilt mit ihnen. War mit ihnen unterwegs, hat Dinge erlebt, hat ihnen das Reich Gottes anhand von Beispielen aus der Natur erklärt, so dass sie es verstehen konnten, eine Idee bekamen. Er hat diese Familie vorgelebt, Jesus. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir eben diese Werte auch wieder in unsere Gesellschaft reintragen. Es gibt ganz viele Menschen, die sind sehr, sehr hungrig. Nach genau dem. Und die sagen, ich habe kein Problem mit Gott. Ich habe auch kein Problem mit den christlichen Werten. Ich habe aber ein Problem mit der Art und Weise, wie mir die Kirche das demonstriert oder eben auch nicht demonstriert. Und das ist eine riesen Herausforderung, ich glaube, für uns alle. Wie leben wir unseren Glauben? Wie authentisch ist das? Wie echt ist das? Und so all dieses aufgesetzte, geheuchelte, das ist etwas, was Leute abstößt. Die merken das, ob das echt ist oder nicht. Ob dein Leben und das, was du sagst und glaubst, übereinstimmt oder eben nicht, das merkt man. Dein Leben spricht eben auch eine Sprache. Und wenn dein Leben, was du durch dein Leben sagst, nicht mit dem übereinstimmt, was du glaubst und was du sagst, du glaubst, dann merken das die Leute. Und dann ist es nicht authentisch, dann ist es nicht echt. Und ich glaube, wir sind einer Welt schuldig, ein echtes Zeugnis, eine echte Botschaft zu sein. Ich möchte jetzt einfach ein paar Worte an uns als Gemeinde und als Familie richten nach dieser Konferenz. Mir sind zwei Bilder eingefallen. Das eine, das war so David und Goliath. So ungefähr hat sich das angefühlt. Was erdreistet sich diese kleine, unscheinbare No-Name-Gemeinde von Heimberg hier in der Region eigentlich eine apostolische Konferenz anzuzetteln? Was meinen die eigentlich? Ja? Und wenn wir mal den Text lesen, genau so ist es dem David gegangen, als er da sich erdreistete, gegen diesen Riesen, gegen diesen Goliath anzutreten. Wir lesen das in 1. Samuel 17, 21 bis 28. Also der David war ja noch zu jung. Der war noch nicht im Alter, wo er in den Krieg ziehen durfte. Der musste in Anführungszeichen zu Hause bleiben und die Schafe des Vaters hüten. Und da hat ihm der Vater dann einmal den Auftrag gegeben, nachdem alle seine älteren Brüder, die waren eben im kriegstüchtigen Alter, die waren da an der Front. Und sein Vater hat ihm dann gesagt, geh mal hin, bring deinen Brüdern mal etwas zum Essen mit und schau, wie es ihnen geht. David überließ die Schafe der Obhut eines Hirten und machte sich mit den Geschenken früh am nächsten Morgen auf den Weg, wie Isai, sein Vater, es ihm befohlen hatte. Er traf gerade im Lager ein, als das Heer mit Geschrei und Schlachtrufen in den Kampf zog. Schon bald standen sich die Schlachtreihen der Israeliten und Philister gegenüber, Heer gegen Heer. David ließ sein Gepäck in der Lagerwache und lief zu den Schlachtreihen hinaus, um seine Brüder zu begrüßen. Während er mit ihnen sprach, sah er, wie Goliath, der Philister aus Gad, aus den Reihen der Philister als einzelner Krieger hervortrat und wieder wie zuvor die gleichen Worte sagte, so dass es David hörte. Also es waren schon einige Tage vergangen. Dieser Goliath ist jeden Tag aufgetreten, hat das Heer der Israeliten verspottet und verhöhnt und hat sie herausgefordert, wer es gegen mich aufnimmt im Einzelkampf, der soll kommen. Und wer mich besiegt, dann ist es euer Sieg. Und wenn ich ihn besiege, dann ist es unser Sieg über euer Volk. Das war der Deal. Sobald die Israeliten ihn erblickten, liefen sie vor Angst davon. Habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt, fragten die Männer Israels. Er kommt nur, um Israel zu verspotten. Wer ihn tötet, den will der König reich belohnen und er will ihm seine Tochter geben. Und seine ganze Familie braucht keine Steuern mehr in Israel zu bezahlen. Das war also der Lohn, der versprochen wurde, die Tochter des Königs und steuerfrei leben, nicht schlecht. So. Aber auch nicht ganz ungefährlich, gegen einen Riesen anzutreten. Ich habe noch nachgeforscht, wie groß dieser Goliath war. Die Maßeinheiten von damals und heute sind nicht ganz identisch und die Umrechnungsfaktoren sind sich nicht alle Gelehrte einig, aber er war zwischen 2,80 Meter und 3,20 Meter, dieser Mann, dieser Goliath. Das war ein sogenannter Riese und man hat also tatsächlich auch im Gebiet dort solche Ausgrabungen gemacht. David fragte ein paar Männer, die in seiner Nähe standen, was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und der Schande über Israel ein Ende setzt? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Da sagten sie zu ihm, was du hörst und gehört hast, stimmt. Das ist die Belohnung für den, der ihn tötet. Doch als sein ältester Bruder Eliab ihn mit den Männern sprechen hörte, wurde er wütend. Was tust du hier überhaupt? Fragte er. Was ist mit den paar Schafen, die du in der Steppe hüten solltest? Ich kenne deinen Stolz und deine Verschlagenheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zu sehen. Und das ist so dieses Urteil dieser älteren, erfahrenen Brüder. Nicht wahr? Was will der jetzt hier? Was maßt sich der an, jetzt überhaupt hierher zu kommen? Wieso macht er nicht seine Arbeit und ist bei den Schafen des Vaters, was er sein Auftrag wäre? Was mischt er sich hier in unsere Angelegenheiten ein, dieser Kleine? Ich denke, das ist ein Bild, das mir so gekommen ist. So fühlt sich das auch ein bisschen an. Dann ein anderes Bild, das mir eingefallen ist, das war von der Landnahme Israels. Das ist im Josua-Buch aufgeschrieben. Das ist der Moment, als die Israeliten über die Wüste getreten sind. Aus der Wüste über diesen Jordan getreten sind und dann diese erste Stadt, dieses Jericho, eroberten. Und dieses Jericho, das war ja nicht einfach nur eine Stadt, und es ging auch nicht nur um einen Kampf oder um einen Krieg da, sondern das hat ja alles, sind alles geistliche Bilder. Die ganze Zeit, die vorher war, da kommt ein Volk, wird befreit aus der Sklaverei in Ägypten und kommt jetzt nicht direkt ins verheißene Land. Sondern dieses Volk geht durch eine Wüste, durch eine Zeit der Entbehrung, durch eine Zeit, wo vieles weggenommen wird, was so an äußerem Komfort da war in Ägypten. Aber es ist eine Zeit, diese Wüstenzeit, wo Gottes Gegenwart da ist. Und wo sie Gott eigentlich immer wieder ganz nah erleben. Nicht nur in dieser Feuersäule in der Nacht und Wolkensäule am Tag, sondern auch in der Form, wie sie übernatürlich versorgt werden. Die erhalten jeden Morgen dieses Manna, die erleben die Wunder, dass da Wasser aus einem Felsen fließt. Sie erleben das Wunder, dass da auf einmal eine ganze Schar von Vögeln in das Lager fliegt und sie essen können, wie Gott sie übernatürlich versorgt. Und dann kommt dieser Moment, wo sie vor diesem Jordan stehen, vor diesem Fluss, der die Grenze bildet ins verheißene Land. Und auch hier muss Gott Wunder tun, weil sie können da gar nicht rüber, da hat es keine Brücke, das hat auch keine Fähre und es ist gerade Frühling und es ist Hochwasser. Na dann viel Vergnügen. Wie kommen wir jetzt darüber? Und hier braucht es einfach die übernatürliche Anleitung von Gott, der dem Josua, der der Nachfolger von Mose war, jetzt gesagt hat, wie sie das machen sollen. Sie sollen mit den Priestern und der Bundeslade voran einfach in diesem Fluss stehen. Und dann stehst du einfach mal in diesem Fluss und kriegst nasse Füße. Und auf einmal merkst du, ups, was passiert jetzt da? Das Wasser wird immer weniger und jetzt gehen wir noch einen Schritt. Das Wasser geht noch weiter zurück, ich gehe noch einen Schritt. Das Wasser geht noch zurück, bis das ganze Flussbett mehr oder weniger ausgetrocknet ist. Weiter oben heißt es dann in der Bibel, sei irgendein Felssturz oder etwas gewesen und hat den Fluss gestaut. So dass das ganze Volk der Israeliten mehr oder weniger trockenen Fußes dann über diesen Jordan ziehen konnten. Und dann und auf der anderen Seite dieses Jordans, dann sind sie eigentlich das erste Mal nach dieser langen Wüstenzeit im verheißenen Land. Und dieses verheißene Land, wo Milch und Honig fließen soll, wurde ihnen ja so präsentiert, das ist belagert von diesen Feinden. Belagerte Städte, dicke Mauern, Riesen, die da sind. Wir haben vorher gerade ein Beispiel gehört. Und das Volk, das sich ganz klein vorkommt und denkt, was machen wir jetzt da? Und dann kommt noch etwas, dann wird es noch schlimmer. Dann sind sie an diesem Ort jenseits des Jordans im verheißenen Land, der Gilgal heißt, Und da sagt nun Gott, ich möchte, dass ihr euch jetzt noch einmal alle beschneiden lässt. Das war das Bundeszeichen im alten Bund Gottes, dass sich die Männer an ihrer Vorhaut beschneiden lassen mussten. Und das soll jetzt geschehen. Ich müsste das mal vorstellen, jetzt bist du sozusagen im Feindesland, im verheißenen Land. Und als erstes diese Beschneidung. Das heißt, die Männer sind dann für mindestens 3-4 Tage nicht kriegsfähig, nicht kriegstauglich. Es ist eine Schwächung äußerlich gesehen. Und das ist auch etwas ganz Typisches für Gott. Er möchte, dass wir nicht in eigener Kraft vorangehen. Er möchte, dass wir uns seiner Kraft und seiner Gnade bewusst sind. Und dieses Gilgal, das ist im Josua 5,9 ist das beschrieben, da heißt es dann, sagte der Herr zu Josua, heute habe ich die Schande eurer Sklavenzeit in Ägypten von euch abgewälzt. Deshalb heißt dieser Ort bis heute Gilgal. Und dieser Name Gilgal im Hebräischen bedeuten ja all diese Namen und Orte, die bedeuten immer eine Bedeutung. Gilgal bedeutet eigentlich Kreis oder Rad. Oder eben jetzt hier mit dem Bild von etwas, was abgerollt, abgewälzt wird. Und was wird hier weggerollt, abgewälzt? Heute habe ich die Schande eurer Sklavenzeit in Ägypten von euch abgewälzt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges geistliches Ereignis, was hier vorkommt. Es gibt so diese Sklavenmentalität, dieses ja, wer sind wir schon? Was haben wir schon? Ich bin da niemand. Diese falsche Demut auch. Dieses noch nicht erkannt haben, dass Gott uns zu Söhnen und Töchtern in seinem Reich gerufen hat. Und ich glaube, das ist ganz etwas Wichtiges. Und das war auch etwas Wichtiges in der Botschaft unserer Konferenz, diese Sohnschaft hat ein großer Teil eingenommen. Und zu merken, da ist etwas, was Gott von uns wegnehmen will, eine Schande, eine Schmach von dieser Waisenmentalität, diesem Gefühl der Unzulänglichkeit hin zu dieser Identität zu wissen, wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes, Geliebte und mit dem auch Gesandte, mit dem auch Bevollmächtigte und mit seiner Kraft können wir dieses Land, auch wenn es unmöglich erscheint, einnehmen. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ein bisschen weiter zurück, als sie noch in der Wüste waren, da haben sie ja mal diese 12 Kundschafter ausgesandt, um zu sehen, wie dieses Land überhaupt ist. Da wurden 12 Stammesälteste der 12 Stämme Israels wurden da in das Land Kanaan entsandt, um zu sehen, wie dieses Land ist. Und die kamen dann mit einem Bericht zurück, diese 12 Männer. Und die haben gesagt, ja, das stimmt schon. In diesem Land, da fließt tatsächlich Milch und Honig, das ist ein fruchtbares Land. Und sie haben da Trauben mitgebracht, riesige Büschel von Trauben, um die Fruchtbarkeit dieses Landes zu demonstrieren. Aber gleichzeitig haben sie gesagt, aber wisst ihr was? Da wohnt schon jemand. Dumm gegangen. Das ist nicht einfach leer. Da kann man nicht einfach reinspazieren. Die haben im Fall befestigte Städte mit so dicken Mauern. Und wisst ihr, was wir auch noch gesehen haben? Die haben Riesen dort. Und wisst ihr, wie wir uns gefühlt haben? So klein. Wie Heuschrecken, die man einfach zertreten kann. Und 10 dieser Kundschafter haben diesen Bericht gegeben. Und wisst ihr, was geschehen ist? Das Volk Israel bekam Angst. Dann schaffen wir das ja nie. Wie sollen wir das können? Wir sind so ein kleines, unscheinbares Volk. Wir sind hier in der Wüste. Wir haben ja gar keine Kriegserfahrung. Wir haben gar keine Waffen. Wir haben ja nur uns. Wir sind als Sklaven ausgezogen aus diesem Ägypten, nicht als Armee. Und sie haben den Mut verloren und haben gesagt, wir schaffen das gar nicht. Wir gehen doch besser wieder zurück nach Ägypten. Da wissen wir, was wir haben, haben wir wenigstens genug zu essen, und auch wenn wir Sklaven bleiben oder sind. Und dann kamen diese zwei Männer, der Josua und der Kaleb, die haben gesagt, nein, das stimmt zwar, was ihr sagt, das haben wir auch gesehen. Aber die hatten eine andere Perspektive. Die kannten ihren Gott. Die haben gesagt, mit der Hilfe Gottes können wir diese Städte einnehmen. Und können wir diese Riesen bezwingen. Und wir werden sie fressen. Wie, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es gesagt haben. Also wie das Umgekehrte. Oder das braucht diese Sicht. Und diese Sklavenmentalität, diese Mentalität, das schaffen wir sowieso nicht. Diese Mentalität von, oh, da sind wir viel zu klein. Die wälzt Gott ab, bevor es dann ins verheißene Land geht. Die nimmt Gott weg. Und wenn ihr dann die Geschichte, ich kann jetzt nicht alles lesen, das würde zu weit gehen, wenn wir dann die Geschichte weiterlesen, wie sie dann diese Stadt Jericho eingenommen haben, die haben ja überhaupt nicht gekämpft. Kein einziger Israelit hatte irgendeine Waffe oder hat irgendwie mit etwas gekämpft. Das Einzige, was die gemacht haben, ist, sie waren treu und gehorsam dem gegenüber, was Gott ihnen gesagt hat. Und was hat Gott gesagt? Wer weiß das? Sollen sie machen, Jericho?
Um die Mauer herum?
Wie mag man? Genau, jeden Tag einmal um diese Stadt laufen. Und dann am siebten Tag siebenmal. Ohne etwas zu sagen. Stumm. Und dann am siebten Tag. Sie siebenmal rumherum, genau, sollen sie dann in das Horn, in die Hörner blasen. Und das haben sie einfach gemacht. Sie sich mal vorstellen, das ist so eine tolle strategische. Oder? Und was ist dann geschehen? Was hat dann Gott gemacht? Gott hat diese Mauer einfach einfallen lassen. Gott hat das gemacht, das haben nicht die Israeliten gemacht mit ihrem Kriegsgeschick. Und das ist. Nochmal, das ist ein Bild, gell? Das ist ein Bild auch für einen geistlichen Kampf. Es ist ein Bild auch für ein geistliches Land einnehmen. Das, was Gott von seinem Volk auch heute fordert, ist einfach Gehorsam. Demut. Dass sie diese Identität, die er ihnen gibt, annehmen und dann das einfach tun, was er sagt. Der Erfolg oder Misserfolg der Aktion, den können wir getrost Gott überlassen. Das ist nicht unsere Verantwortung. Es ist Gott selber, der dann in Aktion tritt und Jericho wie eine Erstlingsfrucht in die Hand Israels gibt. Und nach jedem Jericho folgt dann auch ein Ai, das war die nächste Stadt, wo sie dann meinten, die können wir jetzt links einnehmen. Das ist ja nur eine kleine. Das ist nicht so schwierig, da braucht nicht das ganze Heer hinzuziehen. Das schaffen wir. Nun sind sie dahin gezogen. Und haben brutal aufs Dach gekriegt. Mussten fliehen, Verluste hinnehmen, es war eine totale Niederlage. Und ich sage das einfach auch zu unserer Warnung. Auch wenn jetzt diese Konferenz erfolgreich war, in Anführungszeichen. Es heißt nicht, dass jetzt das dann einfach so weitergeht. Wenn dieser Stolz sich da einschleicht, jetzt wissen wir, wie es geht. Jetzt machen wir es wieder gleich wie letztes Mal. Es kann total in die Hosen gehen. Es braucht, dass wir neu die Wegweisung und die Ausführungen, wie Gott das will, hören. Und es braucht, dass wir ein reines Volk sind. Die Ursache, dass bei euch das in die Hosen ging, war, weil jemand der Israeliten etwas vom Gebannten, von den Verbotenen in Jericho einfach persönlich an sich genommen hat, sich persönlich bereichert hat, obschon es ganz klar aus der Sicht Gottes verboten war. Und wenn wir jetzt diese verschiedenen Stationen noch einmal anschauen, ein Volk, das durch eine Wüste gezogen ist, das schwierige Erfahrungen gemacht hat, das Entbehrungen durchgemacht hat, dann der übernatürliche Übertritt über diesen Jordanfluss, das ist wie diese Transition, dieses Anderswerden, jetzt ist nicht mehr Wüste. Jetzt hört diese Feuersäule und Wolkensäule auf. Jetzt hört dieses Manna auf. Jetzt sind wir im verheißenen Land. Es erfordert ein Umdenken in der Art und Weise, wie wir jetzt funktionieren. Versteht ihr das? Das ist wichtig, dieses Umdenken. Es ist jetzt anders. Und dann kommt diese Beschneidung, dieses Gilgal, dieses noch einmal Schwachsein, aber auch noch einmal dieses neue Setzen der Identität und diese Bundesbeziehung mit Gott. Und dann kommt dieses Jericho. Jericho heißt, dieser Name, das heißt Atem, weit, lebendiges Wesen, ein Geruch. Es heißt Raum schaffen oder freigeben. Und als ich so diese Bedeutung im Hebräischen angeschaut habe, da ist mir einfach so rübergekommen, das hat ganz viel eben mit Geburt zu tun. Da wird etwas freigesetzt. Da fängt ein Säugling zum ersten Mal an zu atmen. Dieses Nefesh ist auch in diesem Wort drin, dieses hebräische Wort von lebendigem Wesen, dieser Hauch, der der Gott den Menschen in die Nase geblasen hat, und dann wurde er zu einem lebendigen Wesen, und das ist hier irgendwie drin, und das war für mich so wie ein Bild von, jetzt kommt, das ist wie so eine Geburt, das ist wie eine Erstgeburt, wie eine erstes Mal, wo etwas zum Atmen kommt. Und dann folgt ja dann ganz vieles hinterher. Und eben dieses Ei, das uns die nächste Stadt, die uns warnt, die uns eine Warnung ist, damit wir nicht denken, ja, jetzt wissen wir wie, jetzt haben wir es im Griff, jetzt machen wir das einfach wieder. Gott wird dann schon irgendwie bei uns sein. Ich meine, es braucht hier eine wirkliche demütige Haltung und dass wir auch in dieser Demut bleiben. Dass diese Konferenz ein Erfolg war, das haben wir Gott zu verdanken. Aber es ist schnell passiert, dass wir das dann sozusagen ein bisschen auf die eigene und uns auf die eigene Schulter klopfen und sagen, haben wir gut gemacht. Und das war nicht die Absicht dieser Zeugniszeit hier, das zu tun. Es ist manchmal schwierig, wenn man selber beteiligt ist, etwas auf eine gute Art zu reflektieren. Und mir ist es einfach wichtig, und ich glaube, das ist auch eine Botschaft von Gott an uns, wie geht es jetzt weiter? Bleiben wir in dieser Demut, bleiben wir in dieser dienenden Haltung, bleiben wir in dieser Abhängigkeit von Gott und lassen uns zeigen, was seine weiteren Wege sind. Wir mussten bis letzten Freitag dem Lötschberg-Saal in Spiez Bescheid geben, ob wir ihn nächstes Jahr wieder buchen wollen oder nicht. Weil die haben nämlich alle Wochenende schon ausgebucht, bis auf eines, und das haben wir provisorisch mal gebucht. Und jetzt ist für dieses Wochenende auch wieder eine Anfrage reingekommen, und sie haben gesagt, jetzt müsst ihr sagen, ob ihr kommt oder nicht. Weil sonst geben wir das eben nach jemand anderem. Und wir mussten dann relativ kurzfristig letzte Woche entscheiden, machen wir jetzt diese Konferenz nächstes Jahr auch wieder. Und wir haben auch mit Franz darüber gesprochen, und wir hatten das Empfinden, ja, wir machen das wieder. Aber es ist mir ganz wichtig, und deshalb sage ich das heute eben in diesem Bewusstsein, nächstes Jahr wird nicht gleich sein wie dieses Jahr. Wir können nicht einfach eine Zweitauflage machen und denken, es läuft dann schon. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Sondern es ist nötig, dass wir in dieser Abhängigkeit, in dieser Demut bleiben, in diesem Gehorsam Gott gegenüber und in dieser dienenden Haltung. Letztendlich ist diese Konferenz nicht da, um zu zeigen, wie es jetzt richtig geht, oder anderen zu zeigen, was sie alles falsch machen. Wenn das vorher vielleicht so, als ich dieses Bild vom Riesen gebraucht habe, so rüberkam, das ist überhaupt nicht unsere Absicht. Es geht wirklich darum, dass wir dem Leib Christi, der Gemeinde Christi hier in der Region, hier in diesem Land, hier in diesem Europa dienen. Und dass gewisse Dinge dann auch in Frage gestellt werden, hinterfragt werden, das gehört zwar dazu, aber das ist nicht, wir sind nicht in einer Haltung von Anklage, ihr macht das falsch und wir machen es jetzt richtig und zeigen es euch jetzt, wie es geht. Das wäre wieder diese überhebliche, stolze Art, und das geht es gar nicht. Es geht darum, einfach ein Fenster zu öffnen, zu zeigen, schaut, es gibt eine andere Möglichkeit, wie wir Reich Gottes bauen können, demonstrieren können. Und ich glaube, es ist ein Geschenk, das Gott der ganzen Christenheit geben möchte. Und wir möchten dieses Geschenk einfach helfen, dass der Leib Christi das erkennen kann und dadurch gesegnet ist. Und Vater, ich danke dir noch einmal von ganzem Herzen für alles, was du getan hast in dieser Gemeinde mit uns, für diesen Weg, den du uns geführt hast. Die Art und Weise, wie du uns durch Wüsten geführt hast, wie du uns über diesen Jordan geführt hast, wie du uns auch noch einmal beschnitten hast, die Art und Weise, wie du zu uns gestanden bist, dass wir jetzt diese Konferenz machen konnten. Wir wollen dir alle Ehre geben. Und wir wollen sagen, wir haben eine Sehnsucht, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden. Und dass Menschen dich als diesen Vater und Gott erkennen und erfahren, wie du wirklich bist. Und dass diese falschen Bilder von Religion und von Gesetzlichkeit und von was man jetzt alles darf und nicht darf, dass die runtergerissen werden und aufgerichtet wird, dein Reich der Gnade. Danke, dass du mit deinem Geist uns hier drin leitest. Wir wollen deinen Namen loben und preisen.